In einer Zeit, als die Bundesliga noch im Sommerschlaf lag, als die Stadien nur vom leisen Wehen der Grashalme erfüllt waren, da langweilten sich die Götter. In dem Moment, als Gábor Kiray seine graue Robe ablegte, da formte ein Meister seines Fachs im Herzen des Hunsrücks ein Artefakt von unermesslicher Strahlkraft. Es ist ein mystischer Ort, verborgen zwischen Hügeln und Nebelschwaden, von denen man seit Jahrhunderten sagt, er liege irgendwo zwischen Himmel und Erde. Das Schmuckatelier Tom Mundsteiner. Hier, so erzählen es sich die Alten, nach jedem eigentlich überragenden Spiel von Christian Wörns, verschmolzen Hammer und Flamme, Gold und Geheimnis miteinander. Von den höchsten Bergen Brasiliens, der Heimat von Auserwählten wie Marcelo Bordon, Lucio, Lincoln oder Seroberto II, wurden 6 heilige Bergkristalle heraufbeschworen. Poliert von Waldnymphen und aufgeladen mit der Energie von 1000 missglückten Halbfeldflanken von Willi Sagnol. Sie wurden in das aus purem Gold erschaffene Sechseck gesetzt. Diese Kristalle, so sagt man, flüstern bis heute die Namen jener Vereine, die sich als würdig erweisen, sie zu berühren. Manche dieser Spieler berichten, sie hätten in diesen Kristallen das Gesicht von Marcelinho gesehen. Andere sagen, wenn man ganz genau hinhört, kann man sogar die Stimme von Kevin Kurani erkennen.
Wollen Sie mich verarschen oder diese Antwort brauchen Sie mir nicht zu stellen? Ich antworte nicht auf seine Scheißfrage.
Andere aber, die sich der Prüfung des Sechsecks als unwürdig erwiesen, wurden von der Wut heimgesucht, die nur einen Namen trägt. Paulo Guerrero, der Erzengel der Blutgrätsche, dessen Stollen wie feurige Klingen herabstürzten, um Fleisch vom Knochen und den Knochen vom Rasen zu trennen, dessen Ruf wie Posaunen durch die Katakomben der Stadien hallt und dessen Zorn eine Axt im gefrorenen See der Hoffnung ist. Auf dem goldenen Rand dieses heiligen Grals, der selbst Mario Basler dazu bringen würde, seinen Wodka-Lemon mal kurz abzustellen,
10 Gläser,
brennen die Wappen der Sieger. Eingraviert von unsichtbaren Händen aus Glas, die nur dann erscheinen, wenn Arminia Bielefeld aufsteigt. All diese Mythen, all diese Geschichten führen zu ihm. Einem Pokal, der so aussieht, als könnte er Mittelerde retten. Nicht erschaffen für Könige oder Helden, sondern für...
Naja, eigentlich wahrscheinlich nur dafür, um die Zeit in der Sommerpause besser rumzubekommen, schätze ich. Aber naja, lasst uns mal reingehen. Wir schauen nach. Das hier ist die Geschichte des Ligapokals.
Yeah, Fußball. Der Podcast mit Daniel Kultau.
München 1972.
Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet.
Vom 26. August bis zum 11. September finden 1972 die Olympischen Spiele in München statt. Das hieß aber auch, dass die Bundesliga-Saison 72-73 erst Mitte September anfing. Und weil die Europameisterschaftsendrunde innerhalb der regulären Bundesliga-Saison ausgespielt wurde, bedeutete das auch eine richtig lange Sommerpause von fast 3 Monaten. Und damit die Menschen nicht zu lange auf Fußball verzichten mussten, gab es die erste Auflage eines Ligapokals. Und die war schon irgendwie spektakulär. 32 Teams, 18 Bundesligisten und 14 Regionalligisten wurden in 8 Vierergruppen aufgeteilt und spielten dann in Hin- und Rückspiel um den Gruppensieg. Los ging es damals im Juli 1972. Das Finale stand dann knapp 11 Monate später, erst im Juni 1973 an. Das gewann damals der Hamburger SV mit einem 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach und krönte sich damit zum ersten Ligapokalsieger der Geschichte. Besonders erwähnenswert, in der Gruppe 8 holte sich der FC Bayern Hof den Gruppensieg. Vor dem VfB Stuttgart, dem FC Bayern München und 1860 München. Aber danach war mit dem Ligapokal erstmal wieder Schluss. Erst Mitte der 80er Jahre, da tat sich wieder was. 1986 gab es die erste Auflage des Casio Cups, der nur im ersten Jahr Casio Cup hieß. Danach, von 1987 bis 1996, war es der Fuji Cup. Also erst Uhren, dann Kameras. Japanische Firmen hatten es damals anscheinend auf Fußballmarketing in Deutschland abgesehen. Aber ganz egal, ob Casio Cup oder Fuji Cup, dabei handelte es sich um ein Vorbereitungsturnier, das eine ganz interessante Angelegenheit war. 4 Top-Mannschaften aus der Vorsaison. Das waren jetzt nicht immer die besten 4 Teams der Abschlusstabelle, aber schon große Kaliber. Spielten in 2 Halbfinals, einem Spiel um Platz 3 und dem Finale um den Fuji Cup. Das Besondere war, dass die Teams ihre Spiele in kleineren Städten austrugen. Die großen Finals fanden beispielsweise in Städten wie Passau, Koblenz, Trier, Würzburg, Lüdenscheid und Co. statt. Und die Halbfinals kamen dann in Orte wie Bad Kreuznach, Neunkirchen, Marburg, Münster, Baunatal oder auch Herne. So berichtet zum Beispiel der SC Westfalia Herne auf seiner Instagram-Seite vom Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund aus dem Juli 1990.
Am 8. Juli 1990 war Deutschland in Rom mit einem 1:0-Sieg gegen Argentinien zum 3. Mal Weltmeister geworden. Und nur 16 Tage später, am Dienstag, den 24. Juli 1990, standen sich am Schloss Strünkede ab 18.30 Uhr im Halbfinale des Fuji Cups Bayern München und Borussia Dortmund gegenüber. Der deutsche Klassiko, den man damals noch nicht so nannte, war zu Gast in Herne. Im Münchner Kader standen mit Raimund Aumann, Klaus Augenthaler, Jürgen Kohler, Hans Pflügler, Stefan Reuter und Olaf Thon 6 frisch gebackene Weltmeister. Zudem Stars wie Stefan Effenberg, Christian Ziege, Thomas Strunz, Markus Babbel, Brian Laudrup und Roland Wohlfahrt. Auf Dortmunder Seite waren mit Andreas Möller, Karl-Heinz Riedle und Frank Mill 3 Weltmeister vertreten. Dazu gesellten sich Topspieler wie Flemming Paulsen, Michael Rummenigge, Michael Zorc und Thomas Helmer.
Also, es waren wirklich auch große Namen, die damals durch die Dörfer tingelten. Also Kleinstädte. Aber ihr wisst sicherlich, wie ich das meine. Und das sorgte natürlich für volle Stadien und große Aufmerksamkeit. Das Finale des Fuji Cups 1996 zwischen Bayern München und Schalke 04 wurde sogar in der ARD übertragen. Das gewann damals der FC Schalke übrigens im Elfmeterschießen.
Mike Biskets. Tja, das war's. Schalke zum ersten Mal dabei beim Fuji Cup, der sein 10-jähriges Jubiläum feiert in diesem Jahr. Und Schalke auf Anhieb Fuji Film Cup-Sieger nach Elfmeterschießen, weil Büskens traf.
Rekordsieger des Fuji Cups war der FC Bayern, der bei allen 10 Austragungen dabei war und 5-mal gewann. Danach kam Borussia Dortmund mit 2 Siegen und mit jeweils einem Sieg, Schalke 04. Werder Bremen, der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Als Trophäe gab es einen großen Pokal aus Glas, der zumindest interessant aussah. Dazu mal ein ganz kleiner Zeitsprung zur Europameisterschaft 2024. Da musste das Museum von Eintracht Frankfurt schließen, damit trotzdem alle Pokale und somit auch die Geschichte der Eintracht in der Stadt zu sehen waren, wurden die am Museumsufer ausgestellt. Das Karikatura-Museum in Frankfurt, ein Museum für komische Kunst, bekam den Fuji Cup, den die Eintracht 1992 gewonnen hatte und wurde dafür, oder besser gesagt deswegen, noch zusätzlich bedacht. So steht es auf der Homepage des Museumsufers.
Auch das gehört zur Geschichte der Eintracht, der Fuji Cup 1992. Nachdem die Kolleginnen und Kollegen im Karikatura-Museum mit viel Würde diesen traumatischen Pokal entgegengenommen haben, wurden sie zusätzlich mit dem DFB-Pokal von 1974 entschädigt.
Wenn ihr den Fuji Cup mal sehen wollt, dann schaut mal auf die Yeah Fußball Instagram-Seite, da habe ich nochmal ein Bild hochgeladen. Naja, das war der Fuji Cup, aber mit nur einem Jahr Verzögerung. Also 1987 startete damals der DFB Super Cup. Vor der Saison trafen der amtierende deutsche Meister und der DFB-Pokalsieger aufeinander. Also quasi in der Form, wie wir es heute auch kennen. Die erste Auflage war 1987 die zwischen dem deutschen Meister Bayern München und dem Pokalsieger Hamburger SV. Jürgen Wegmann hatte da 3 Minuten vor Schluss den 2:1 Siegtreffer für die Bayern erzielt, was HSV-Torwart Uli Stein irgendwie gar nicht mal so gut fand.
Tor! Und wieder Wegmann! Und rot gegen Uli Stein! Der hat dem Wegmann nämlich, als der am Boden lag, die Faust ins Gesicht geschlagen. Hier sehen wir nochmal die Zeitlupenwiederholung. Machen Sie sich selbst ein Bild. Flüglers Kopfball an die Latte und dann Wegmann. So, und jetzt. Na, da muss man nicht sagen, das war ein klassischer K.O.-Schlag, ein Faustschlag.
1992 hieß der Wettbewerb dann einmalig Panasonic Cup, natürlich auch eine japanische Firma. Ansonsten blieb es beim DFB Super Cup. Eine weitere Besonderheit war der Supercup 1991. Nach der Wiedervereinigung gab es Halbfinalspiele. Hansa Rostock trat als letzter DDR-Meister gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Der FC Stahleisenhüttenstadt musste gegen Werder Bremen antreten. Naja, Werder und Lautern setzten sich durch und am Ende gewann Lautern den Supercup 1991. Die Spiele fanden damals in größeren Stadien statt, zum Beispiel in Frankfurt, Kaiserslautern, Hannover oder München. Nur im Gegensatz zum Fuji Cup waren diese Stadien wirklich ziemlich leer. Mal ein paar Zahlen, die das belegen. 1987 waren rund 22.000 Zuschauer im Frankfurter Waldstadion, das damals aber Platz für rund 58.000 Fans bot. Also Pi mal Daumen, nur ein Drittel war besetzt. Ein Jahr später waren es am gleichen Ort sogar nur 20.500 Fans. Ins Niedersachsenstadion nach Hannover verirrten sich zum Finale 1991 zwischen Kaiserslautern und Werder Bremen nur 8.000 Fans. Selbst die kleineren Stadien, wie zum Beispiel Leverkusen, waren nicht voll. Das Finale zwischen Leverkusen und Werder 1993 sahen nur 14.000 Fans im Stadion. Passend dazu mal ein Kommentar von Jörg von Torra, der das damals auf Sat.1 moderiert hatte.
Und Sie sehen, im Endeffekt sind es doch noch mehr als 75 Bremer Fans geworden, die Reise nach Leverkusen nicht gescheut haben. Der ganz harte Kern ist da.
Zeitgleich wurde der Fuji Cup aber immer beliebter. Und zwar so beliebt, dass sogar der DFB eingreifen musste. Er verbot dem Fuji Cup damals, dass Meister und Pokalsieger im Turnier antraten, einfach um der Gefahr aus dem Weg zu gehen, dass Meister und Pokalsieger eben schon vor dem DFB Supercup aufeinandertreffen konnten. Während der Fuji Cup zudem im Free TV gezeigt wurde, wie ihr bereits vorhin mit dem Finale zwischen Schalke und Bayern gehört hattet, verschwand der DFB Supercup irgendwann im Bezahlfernsehen auf Premiere. Dort konnte man dann auch sehen, wie Dortmund die letzte Auflage 1996 gegen den 1. FC Kaiserslautern gewann.
Er hat's jetzt auf dem Fuß, der Linksfuß. Dennis Weiland, der junge Mann, macht das Ding! Supercup-Sieger 1996! Der Meister, Borussia Dortmund.
1996 endete sowohl der Supercup als auch der Fuji Cup. Doch anstatt beide Formate einfach zu begraben, wollte der DFB die beliebtesten Elemente miteinander verschmelzen lassen. Und genau daraus entstand dann eine Fusion, die man danach wahrscheinlich nur noch durch Son Goten und Trunks im Anime Dragon Ball gesehen hatte. Der DFB Supercup und der Fuji Cup fusionierten quasi zum DFB Ligapokal. Das war damals das Ergebnis der Entwicklung des Fußballs im Fernsehen in den 90er Jahren. Denn Anfang der 90er Jahre hatte das Öffentlich-Rechtliche mit der Sportschau im Wesentlichen ja alles im Griff. 1991 kam dann der Pay-TV-Sender Premiere dazu und kaufte immer größere Rechtepakete. Dazu gab es dann das Aufkommen des Privatfernsehens und der legendären Sendung RAN auf Sat.1.
RAN, Sat.1 Fußball, ein Genuss mit Max. RAN an den 10. Spieltag, Titel
Typen, Temperamente. Tempo beim Südderby. Bei Bayern gegen Stuttgart.
Zudem beschlossen die 36 Profivereine der ersten und zweiten Bundesliga 1996 die Bundesliga Marketing GmbH zu gründen. Das war quasi der Vorläufer der deutschen Fußballliga DFL. Und die sollte, beispielsweise aus der Vermarktung des Bundesliga-Logos, für neue Geldquellen für die Vereine sorgen. Und eines dieser Resultate war dann eben der DFB-Ligapokal. 5 Teams waren dafür gesetzt. Der Meister, der Pokalsieger, der Vizemeister und die beiden besten weiteren Teams der Vorsaison. Später wurde dann auch mal der Zweitligameister hinzugenommen oder ein anderer Traditionsverein. Zum Start 1997 waren der FC Bayern als Meister und der VfB Stuttgart als Pokalsieger in den Halbfinals gesetzt. In den Viertelfinals spielten der Karlsruher SC, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und der VfL Bochum in K.O.-Spielen um den Halbfinaleinzug. Diese K.O.-Duelle fanden in kleineren Städten statt, quasi an solchen Orten, die auch der Fuji Cup besucht hätte. Zum Beispiel in Aue, Koblenz, Ludwigsburg, Dessau, Lübeck und Co. Für die Vereine lohnte sich der Wettbewerb damals auch finanziell. Insgesamt wurden rund 5,2 Millionen Euro an alle teilnehmenden Clubs ausgeschüttet. Die Trophäe war ein sechseckiger Teller, der für die 6 Vereine stehen sollte, in dessen Mitte 6 brasilianische Bergkristalle eingearbeitet waren. Jede Mannschaft wurde auf den Pokal verewigt, allerdings meiner Meinung nach nicht besonders schön. Ich fand, es sah so ein bisschen aus, als hätte man sich die Aufkleber aus dem Kicker-Sonderheft genommen und einfach auf diesen Pokal gebatscht. Naja, im Finale 1997, das fand damals im Ulrich-Haberland-Stadion in Leverkusen statt, gewann der FC Bayern mit 2:0 gegen den VfB Stuttgart. Dabei schoss Mario Basler das Tor des Monats Juli 1997 und Giovane Elber traf nach seinem Wechsel direkt gegen seinen Ex-Verein. Das Ding ist nur, dass damals auch nur wenige Menschen dieses Spiel gesehen haben. Im Stadion waren nur knapp 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und die ersten Auflagen des Turniers wurden größtenteils auch nur auf dem Pay-TV-Sender Premiere übertragen. Es gab zwar Zusammenfassungen und mal ganz vereinzelt Spiele im Free-TV, aber so gesehen war es ein Turnier hinter einer Bezahlschranke. Und 1997 hatten rund 1,6 Millionen Menschen ein Premiere-Abo, die Zahl bezog sich aber nicht nur auf den Fußball. Naja, die Bayern wurden auf jeden Fall zum Serienmeister. 1998 gewannen die Bayern gegen Stuttgart, 1999 gegen Werder Bremen und 2000 setzten sich die Bayern gegen Hertha BSC durch, mal mehr, mal weniger deutlich.
Alleine unterwegs Richtung Kirai. Zickler verfolgt von Marquez. Zickler! Das ist seine wahre Stärke, aber heute hat er auch anderes gezeigt. Strafraumspieler bei seinem Tor zum 1:0, Konterspieler beim 4:1 für den FC Bayern. Das zweite Tor von Zickler in diesem Ligapokalfinale.
Das war gerade, ihr habt es sicherlich erkannt, der legendäre Béla Réthy im ZDF. 2001 ist die Bayern-Dominanz dann aber am Ende, denn Hertha revanchiert sich und schlägt den FC Bayern mit 1:0 im Halbfinale. Ganz funny, im anderen Halbfinale trafen der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund aufeinander. Das Spiel fand in Lüdenscheid statt, also nicht in Lüdenscheid Nord oder so weiter, sondern wirklich im Nattenbergstadion in Lüdenscheid. Das Spiel übertrug damals das ZDF.
Böhmer. Guter Angriff und das Tor durch Agali. Und Tor 2:0. Das Spiel über die Flügel klappt doch beim FC Schalke 04 und er macht heute schon sein zweites Tor. Das 7. in der Vorbereitung, da gibt es sogar Applaus von der Bank. Viktor Agali. Beginnt Rosicki, schöne Kombination und Bobic, das ist das Tor, sein Tor. Denken wir nur an Bobic in der ersten Halbzeit. Das Spiel ist aus, der BVB hat die Chancen nicht genutzt. Der FC Schalke eiskalt und die Königsblauen ziehen somit verdient ins Finale des Ligapokals ein.
Hertha gewann den Ligapokal dann im Finale mit 4:1 gegen Schalke. Im darauffolgenden Jahr gewann Hertha im Finale ebenfalls mit 4:1 gegen Schalke. In den nächsten Jahren trugen sich dann auch der Hamburger SV, Werder Bremen und dann doch noch Schalke 04 in die Siegerliste ein. Und 2005 änderte der Pokal zudem seinen Namen. Aus dem DFB-Ligapokal wurde der
das Finale im Premiere-Ligapokal.
Genau, der Premiere-Liga-Pokal, der inzwischen aber vollständig auf Sat.1 zu sehen war. Doch während all dieser Zeit gab es natürlich auch einige Diskussionen über den Sinn und Unsinn des Ligapokals, denn die Stadien waren nicht sehr gut besucht und das Interesse sank immer weiter. Einige Ideen sahen so aus, den Wettbewerb wie das Original aus den 70er Jahren über ein gesamtes Jahr auszutragen. Andere wollten den Ligapokal in Asien austragen lassen. Es ging um Aufstockung der Mannschaften, um Startplätze im UEFA-Cup, um Startplätze im UEFA-Cup und Co., aber nichts davon wurde schlussendlich umgesetzt. Und so war der Ligapokal 2007, den der FC Bayern mit 1:0 durch ein Tor von Miroslav Klose gegen den FC Schalke gewann, die letzte offizielle Ausgabe des Turniers. Und damit verschwand der Ligapokal langsam aus der deutschen Fußballlandschaft. Zwar gab es Versuche, mit Formaten wie dem Telekom Cup bzw. dem T-Home Cup diese Lücke zu schließen, aber so richtig konnte nichts an den alten Charme anknüpfen. Was sich jedoch überraschend durchsetzte, war eine Rückkehr zu einem bekannten Klassiker, dem Supercup. Also deutscher Meister gegen Pokalsieger. Das hatten 2008 Borussia Dortmund und Bayern München noch unter sich ausgemacht, also inoffiziell damals als T-Home Supercup gebrandet. Und im Jahr darauf wurde es von Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg ebenfalls inoffiziell fortgeführt. Doch die DFL entschied sich darauf, diesen Supercup zukünftig ganz offiziell auszurichten. Und so gibt es den Supercup als Ligapokal-Nachfolger bis heute. Der Spieler mit den meisten Einsätzen im Ligapokal ist übrigens Hasan Salihamidzic mit 14 Spielen. Direkt auf den Fersen sind ihm Stefan Beinlich, Oliver Kahn, Sebastian Deisler und auch Thorsten Frings. Die meisten Tore schoss Giovane Elber mit 8 Treffern. Mit etwas Abstand dahinter mit 5 Toren liegen Ulf Kirsten, Alex Alves, Ivan Klasnic und Marcelinho. Ob das Rekorde für die Ewigkeit sind? Wahrscheinlich schon, denn Überlegungen für eine Rückkehr des Ligapokals, die scheinen es aktuell nicht zu geben. Klaus Allofs hatte die Rückkehr 2016 mal ins Gespräch gebracht, doch die ist versandet. Gleichzeitig wird die Belastung für die Spieler ja sowieso schon immer höher. Doch ganz abschreiben würde ich diesen schönen, schnuckeligen und charmanten Wettbewerb noch nicht. Denn wo Geld zu holen ist, da ist der Fußball ja eigentlich nicht weit. So Leute, das war ein kleiner Rückblick auf den Ligapokal. Ich hätte gerne mehr Töne eingespielt, aber es gibt tatsächlich nur sehr wenige Videos über dieses kleine, süße Turnier. Trotzdem hat es Spaß gemacht, dort mal wieder einzutauchen, denn damals habe ich diese Spiele wirklich geliebt und gerade in der Sommerpause ohne große Turniere absolut verschlungen. War auch immer interessant, so mal einen ersten Blick auf die Mannschaften zu werfen. Und irgendwie finde ich auch, dass so ein Vorbereitungsturnier deutlich cooler ist als der Supercup, wie wir ihn jetzt haben. Gerade wenn das Turnier dann auch so durch kleinere Städte und Stadien touren würde, würde das den Fußball meiner Meinung nach wieder deutlich greifbarer machen. Nur kann ich mir persönlich genau das, dass der Fußball wieder greifbarer wird, eben nicht mehr vorstellen. Naja, wie seht ihr das und wie steht ihr überhaupt zu Vorbereitungsturnieren vor der Saison? Findet ihr das gut oder läuft sowieso schon genug Fußball für euch? Schreibt es doch gerne mal in die Kommis. Die ganzen Daten gibt es in den Shownotes oder auch direkt auf yeahfußball.de. Ansonsten danke, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.